Und damit ganz herzlich willkommen zur nächsten Episode meines Podcasts China Calling Huan Ying Nimen Lai. Ja, ich habe angefangen, den Podcast öfter mal Dienstag aufzunehmen. Für euch ist das natürlich erstmal kein Unterschied. Für mich schon, denn ich habe festgestellt, dass ich gerade hinten raus Ende der Woche deutlich momentan beschäftigter bin und diese Woche ganz besonders, denn ich werde erstmals Guangzhou seitdem ich angekommen bin, verlassen und ein bisschen durchs Land reisen, auch wenn nur kurz. Lag in den letzten Wochen, wie ich glaube ich immer wieder erwähnt habe, am Wetter, aber auch an den Feiertagen, wo es sich nicht unbedingt angeboten hat, hier durchs Land zu ziehen. Aber ich habe natürlich die Zeit genutzt, habe mir Guangzhou wirklich genauer angeschaut, einige sehr interessante Viertel, bisschen historische, aber auch modernere Sachen. Zum Beispiel habe ich auch die Canton Fair besucht. Das ist ja die größte Handelsmesse von China, die tatsächlich sogar zweimal im Jahr stattfindet, weil ich habe gesagt, naja, ich muss ja die Chance mal nutzen, mir das anzuschauen, wenn ich hier bin. Da haben einige gesagt, naja, du kannst im Herbst auch nochmal vorbeikommen, ja. Also die gibt es seit 1957 und das halbjährlich. Aber ich habe gedacht, naja, wenn ich jetzt eh schon so ein bisschen Kapazitäten habe, dann mache ich das doch direkt jetzt. Und warum diese Messe wichtig ist, also ich meine, ich bin ja kein Käufer. Normalerweise kommen da Leute hin, die eben Waren exportieren, importieren und dort auch möglicherweise Geschäftsbeziehungen knüpfen und so weiter, sich inspirieren lassen von Produkten. Diese Messe ist auch wirklich relativ nah bei mir dran. Das war mit dem Taxi 20 Minuten dahin zu fahren. Deswegen war es für mich eigentlich klar, wenn ich da irgendwie sozusagen Zugang bekomme, dann gehe ich auch hin. Und diese Messe ist besonders wichtig, denn sie ist zum einen so ein bisschen ein Stimmungsbarometer. Ja, man kann dann schon auch sehen, wie ist so die Laune der Käufer, und es lässt auch Rückschlüsse dann zu auf eben die Handelsstatistiken, auf den Außenhandel von China und natürlich auch direkt für die Exporte. Und man sieht momentan wieder, dass genau diese Besucherzahlen ansteigen. Also ich habe uns auch dann wirklich jetzt zum ersten Mal mehr Ausländer gesehen in meiner Umgebung, weil hier natürlich schon einige Hotels und ich glaube auch in meinem Gebäude sind einige Airbnbs. Und da habe ich sofort gesehen, das sieht momentan ein bisschen anders aus. Viele Leute aus dem arabischen Raum sind mir aufgefallen. Sehr, sehr, sehr nach wie vor wenig Europäer im Vergleich. Deutsche quasi gar nicht. Also auch auf der Messe, da gehe ich gleich drauf ein. Sehr interessant, wenn ich mal mit Leuten geredet habe und gesagt habe, ja, ich bin aus Deutschland. Oh, Deutsche sind sehr, sehr wenig momentan da, fast gar keine. Und das ist auch nach wie vor mein Gefühl. Da gehe ich gleich mal drauf ein, aber ganz kurz noch ein paar Zahlen zu der Messe. Wir hatten letztes Jahr die Herbstmesse, die hatte knapp 200.000 Käufer. Ja, das war schon ein deutlicher Anstieg um 50% gegenüber der ersten Messe nach der Pandemie im Frühjahr letztes Jahr. Und jetzt hatten wir nochmal rund 250.000 ausländische Käufer. Also Käufer, ich war auch offiziell Käufer, das muss man ja immer dazu sagen. Also Besucher im Prinzip. Und das war nochmal ein Anstieg von 25% zum Herbst jetzt 2023. Also zum letzten Halbjahr hatten wir nochmal einen Anstieg. Aber ganz wichtig muss man auch sagen, die Bestellungen, die sind noch nicht auf Rekordniveau. Die Besucherzahlen tatsächlich sind schon wieder auf dem Rekordlevel. Das zeigt so ein bisschen, ja, Interesse ist da, aber wir sind bei der wirklichen Kaufkraft, beim Volumen noch nicht so weit oben, sind zwar über dem letzten Jahr, da wurden also knapp 25 Milliarden US-Dollar jetzt umgesetzt an Bestellungen direkt auf der Messe, aber da sind wir eben noch nicht wirklich auf diesen früheren Niveaus. Ja, wie gesagt, es sind irgendwie kaum Deutsche da und das hat sich nicht nur jetzt bei der Messe wieder gespiegelt. Übrigens, ganz kurz noch, kann man da einfach so hin? Ja, also man muss im Prinzip sich online anmelden. Und bei mir war es dann auch so, da ich ja wirklich kein Käufer bin, auch keine eigene Firma habe, kann ich auch mal ganz offen sagen. Da habe ich dann einfach sozusagen meinen Namen genutzt als Firma. Und dann ist man da auch registriert. Und interessant in dem Zusammenhang, ich als Ausländer kriege dann einfach dort vor Ort sozusagen so ein Badge, gehe da mit meinem Personalausweis hin, den muss man mitbringen, wenn man registriert ist. Und kann dann dort kostenlos rein. Die Chinesen selbst müssen Geld zahlen. Ich glaube, was waren das, was ich gehört habe? So 300 RMB, also um die 30, gut 30 Euro, während die ausländischen Gäste umsonst reinkommen. Mal so als Hinweis, gibt es natürlich auch öfter, hat natürlich letztendlich ökonomische Gründe, dass man die Leute jetzt dadurch nochmal besonders locken will, dass man es denen besonders einfach macht. Oder auch vor Ort muss man sagen, es ist alles top organisiert, also man kriegt da Hilfe. Ich meine, wenn ich dann Chinesisch frage, wo ich hin muss, sind sie natürlich sehr, sehr überrascht, weil die meisten Leute, die dort ankommen, können natürlich kein Chinesisch, aber auch für Leute, die nur Englisch können, ist es sehr, sehr einfach und wirklich gut gemacht, wo es ja wirklich absolute Menschenmassen sind. Das ist ja über mehrere Wochen in verschiedenen Phasen. Ich war jetzt in der dritten Phase da, wo dann eher so Produkte aus dem medizinischen Bereich, Essen und so weiter, Sport. Also es ist schon trotz dieser riesen Menschenmenge sehr, sehr gut organisiert, was die Chinesen eben besonders gut können, mit großen Massen umgehen. So, jetzt aber. Deutsche wenig. Warum? Das ist wirklich ein Thema, mit dem ich heute ein bisschen beschäftigen möchte. Und das ist eben nicht nur bei solchen Veranstaltungen, sondern ich sehe es bei der Sprachschule, wo ich bin. Ich sehe das im Alltag, wenn ich zum Beispiel Fußball spielen gehe. Wir haben alle möglichen Nationen, relativ viel Südamerikaner, relativ viel Franzosen sind dort, Italiener, Araber, alles. Aber Deutsche? Nö. Und auch der das organisiert, der meinte, also Deutsche hatten wir schon länger nicht mehr. Und ich habe wirklich so ein bisschen versucht zu überlegen, warum das so ist. Also es ist wirklich nicht ganz einfach. Man muss natürlich sagen, dass ich weiß, jetzt vielleicht diese Canton Fair für die Deutschen nicht so relevant ist wie vielleicht für einen Italiener. Ja, wird es immer ganz einfach gesagt, weil die vielleicht von den Industrien da eher dran sind, während der Deutsche vielleicht durch die Automobilindustrie oder Maschinenbau eher andere Städte aufsucht oder andere Sachen. Aber das alleine erklärt das natürlich nicht, ja, weil es sind irgendwie alle gefühlt da. Man muss natürlich sagen, dass wir in Deutschland momentan auch eine Sinophobie haben, wie ich das nenne, die relativ stark ausgeprägt ist. Und allein diese Woche, letzte Woche, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, Xi Jinping war ja in Europa, unter anderem in Frankreich, in Serbien. Und da gab es zum Beispiel einen Bericht vom Handelsblatt, der hatte die Überschrift China Doppelpunkt, wie Xi mit seiner Europareise die EU spalten will. Vom Handelsblatt. Und da muss ich sagen, das ist natürlich ein bisschen symptomatisch für das Ansehen von China bei uns, wie wir China bewerten. Wenn so ein Magazin, was ja weiterhin als relativ seriös, auch als sachlich gilt, solche Schlagzeilen bringt, dann muss man natürlich sagen, kein Wunder, dass wir in Deutschland so ein verzerrtes Bild haben, wenn wir solche Wertungen vornehmen. Aus meiner Sicht ist China an vielem interessiert, aber nicht per se daran, die EU zu spalten. Warum sollen die das machen? Aber solche Vorwürfe und generell solche sozusagen dogmatischen Darstellungsweisen sind einfach in Deutschland mittlerweile komplett verbreitet. Das ist natürlich so ein bisschen der Hintergrund, warum wir in Deutschland so negativ denken, warum auch weniger Leute nach China kommen, ja, zum Arbeiten, zum Studieren, was auch immer. Und warum wir auch leider mittlerweile ein angespannteres Verhältnis haben als in der Vergangenheit. So, aber jetzt immer noch die Frage, woran liegt das denn? Warum hat Deutschland, auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, ich sage das nochmal ganz bewusst, ja, warum haben wir eigentlich so ein schlechtes Verhältnis und mittlerweile oder so, warum haben wir so ein schlechtes Bild von China? Und aus meiner Sicht sind es drei Faktoren. Muss ich sagen, das sind wirklich meine Überlegungen. Ich habe mir das wirklich auch ein bisschen genauer zurechtgelegt, weil ich finde es nicht so einfach, wirklich runterzubrechen. Und aus meiner Sicht sind es drei Sachen, auf die ich jetzt ein bisschen eingehen will. Das allererste ist wirklich, dass wir einen großen Einfluss von den USA haben, sowohl politisch als auch wirtschaftlich als auch kulturell, dass wir da relativ viel von den USA übernehmen, ohne es wirklich, sagen wir mal, zu prüfen. Die USA in erster Linie ist halt wirklich im starken Konkurrenzkampf, sieht China als ja ganz große Bedrohung, wissen wir alles, habe ich auch schon hier natürlich oft diskutiert, ist einfach so und gerade auch was unser Außenministerium angeht, muss man sagen, dass man das Gefühl hat, die orientieren sich schon sehr, sehr stark daran, während zum Beispiel andere europäische Länder das nicht machen. Die natürlich sagen, Moment, die USA ist wichtig für uns, China aber auch und wir müssen uns irgendwo auch ein eigenes Bild machen und können nicht einfach nur alles übernehmen, beispielsweise vor allem auch Sanktionen. Da müssen wir schon prüfen, ist das überhaupt sinnvoll? Ja? Und da muss man sagen, dass der Kurs der USA nicht unbedingt eben der Kurs von uns sein sollte, was China anbelangt. Wir wissen, wir können uns nicht für einen per se entscheiden. Und ich denke, dass das einer der Hauptfaktoren ist. Der zweite Grund ist, dass wir auf jeden Fall auch China, genau wie die USA, als Bedrohung für uns wahrnehmen, und zwar als stärkere Bedrohung. Und das liegt aus meiner Sicht daran, dass vor allem unsere Kernindustrien natürlich von China direkt oder indirekt besonders attackiert werden. Das ist der Automarkt, darüber habe ich ja schon öfter geredet, wo wir natürlich große Probleme haben, weil wir die Wende zu E-Autos komplett verschlafen haben. Ich weiß, es gibt die Leute, die jetzt sagen, Moment, Erik, vielleicht kommt das ja gar nicht so, vielleicht bleiben wir bei den Verbrennern. Ganz ehrlich, wenn ihr euch die Welt anschaut, sieht es momentan nicht danach aus. Die Tatsache, dass wir in Deutschland da hinterherhinken, heißt nicht, dass es insgesamt nicht kommt. Ich weiß, momentan sind auch viele zögerlich, weil wir im Prinzip dann verschiedene gemischte, wie man so schön sagt, politische Signale haben. Aber aus meiner Sicht ist es ausgemachte Sache. Und da haben wir in Deutschland natürlich Riesenprobleme. Man kann es aber auch auf andere Bereiche replizieren, wie zum Beispiel Maschinenbau, Solar- und Windenergie. Das haben wir ja das im Prinzip schon erlebt, dass das abgewandert ist nach China. Auch das hat übrigens relativ wenig jetzt nur mit den Chinesen zu tun, die sozusagen Dumping und Überkapazitäten verursacht haben, sondern es hängt vor allem auch daran, dass wir gepennt haben, muss man ganz klar sagen. Es haben Investitionen gefehlt, es haben Lobbyverbände ihre alten Industrien am Leben erhalten. Genauso ist es jetzt auch teilweise bei den neuen Sachen. Man versucht jetzt zu sagen, ach komm, lass doch hier Protektionismus irgendwie wieder einführen. Oder wir beschuldigen einfach mal die Chinesen, Überkapazitäten, ihre billigen E-Autos auf den Markt zu werfen. China subventioniert diese Sektoren aber nicht mehr als andere Länder. Zudem, wir haben ja auch jahrelang sehr, sehr günstig Autos exportiert. VW und so weiter, vergleichsweise günstig in andere Länder. Das war ja auch völlig okay. Hinzu kommt, dass man natürlich sagen muss, China hat ja schon immer viel exportiert. Nur bisher halt eben Industrien, die uns nicht interessiert haben. Und das haben wir gerne genommen. Billige Produkte aus China, das war ja bisher überhaupt kein Thema. Nun haben wir aber das Problem, dass sie plötzlich preiswerte Produkte anbieten. Übrigens nicht so preiswert, aber sie sind eben günstiger als unsere E-Autos. Und das ist natürlich jetzt ein Problem, ja. Und man versucht dann eigentlich eher ein Feindbild aufzubauen, um das eigene Versagen zu kaschieren, anstatt wirklich mal sich mit der Realität zu beschäftigen und zu überlegen, wie können wir wettbewerbsfähig bleiben. Also das war der zweite Punkt. Erster Punkt im Prinzip, starke Orientierung an den USA. Zweiter Punkt, China wird als Bedrohung in unseren für unsere Kernindustrien wahrgenommen. Der dritte Punkt, und das ist jetzt was ein bisschen komplexeres, und da gehen wir schon fast in was Philosophisches rein, das ist sozusagen, ich nenne das mal Indexierung und ich erkläre es auch gleich, denn hier habe ich mich natürlich ein bisschen der Literatur bedient. Also, es ist natürlich auffällig, dass unsere Politiker vor allem ein relativ schlechtes Bild von China auch selbst in die Gesellschaft reflektieren. Das fällt auf. Es gibt im Prinzip, wenn ich mal unseren Kanzler rausnehme, weil der ist aufgrund seiner wirtschaftlichen Interessen eher, ich sage, positiv gegenüber China eingestellt, hat man auch gemerkt bei der letzten China-Reise, und ist eher sozusagen hier auf der wirtschaftlichen Seite, denn die meisten Unternehmen sind ja auch logischerweise eher pro China, weil sie wissen, geht nicht ohne. Ne? Aber alles andere, was hinten dran kommt, Außenministerium, Wirtschaftsministerium, sind aus meiner Sicht einer positiv formuliert, fahrlässigen Weise relativ bekennende China-Gegner. So. Und dazu kommt, das ist nämlich auch immer wichtig, wer berichtet denn noch wirklich über China? Wer hat denn noch sozusagen einen großen Stellenwert und wer hat noch eine gewisse Reichweite? Und da muss man sagen, dass auch diese Leute oder Gruppen meistens in den letzten Jahren eher negativ über China berichtet haben. Das betrifft sogenannte Thinktanks, Denkfabriken. Das sind Organisationen, die sich letztendlich ja mit der Analyse von verschiedenen Themen beschäftigen, politischen, sozialen, wirtschaftlichen Themen, wie ja, Interessensgruppen sozusagen miteinander agieren, wie Entscheidungsträger agieren, wie einzelne Gruppen auch Lösungen finden können untereinander. Also im Prinzip ja eine Kooperation so ein bisschen zwischen Ländern, die sich eben mit Themen beschäftigen. In Deutschland zum Beispiel Merricks ist da ganz, ganz führend, die mit am bekanntesten sind. Und auch da muss man sagen, dass die relativ China-kritisch sind. Und da haben dann einige auch schon, ich glaube, Einreiseverbot und so weiter bekommen, haben sich dann gewundert, warum. Und natürlich mag das sein, dass es dann im Einzelfall ein bisschen willkürlich war, was China dort gemacht hat. Aber die Frage ist, ein Think Tank sollte kritisch sein, aber man will ja auch gleichzeitig in gewisser Weise Kollaboration und ein Stück weit diese Brücken fördern. Und das machen viele Thinktanks heute auch nicht mehr, sondern sind im Prinzip nichts anderes als eine Erweiterung von den Medien und haben einfach sozusagen größeren Fokus auf China, aber letztendlich auch sehr, sehr negativ konnotiert, was auch immer sie sozusagen rausbringen. Und dann gibt es eben auch noch einige China-Blätter. Es gibt ja nicht viele jetzt wirklich, die nur über China berichten, aber zum Beispiel Table Media kann ich auch nennen, die dort ja sich mit China viel beschäftigen. Ich weiß gar nicht, es hieß lange China Table, aber ich glaube, Table Media ist sozusagen übergeordnet. Habe ich auch mal ein bisschen mehr verfolgt, muss aber sagen, war für mich dann irgendwann auch immer weniger relevant. Also ich verfolge doch die Schlagzeilen, aber habe es jetzt selbst nicht mehr abonniert, weil auch das muss man sagen, also ich kann ja vergleichen, ich sehe ja sozusagen die chinesische Seite, wenn jetzt irgendwas passiert, nehmen wir mal den Besuch von Xi Jinping in Frankreich, da wird natürlich in China diskutiert, in den Medien, also dann auch in den, ja, nennen wir es mal die Propagandablätter, wie das dargestellt wird. Dann habe ich so einen mittleren Weg, das sind dann die Quellen, die ich normalerweise nehme. Das sind dann die Wirtschaftsblätter, die entweder in den USA sitzen, aber halt einen starken China-Fokus haben, oder die chinesischen, die aber eben nicht vom Staat kontrolliert sind. Da wird dann ausgewogener berichtet. Und dann gibt es eben die sagen dritte Variante, das ist dann meistens unsere Blätter, wobei es gibt noch eine vierte, behaupte ich mal, das ist dann wirklich die hart Anti-China. Linie, weil das gibt es übrigens aus, gibt richtige Anti-China-Zeitungen oder Anti-China-Blätter, das wird mir auch manchmal zugetragen. Das sind vor allem Leute, die in den USA sitzen und die sich zur Hauptaufgabe gemacht haben, China-Bashing zu betreiben, aber wirklich, also absolut subjektiv, unsachlich, postfaktisch. Also wenn ihr sowas seht, ich nenne jetzt die Namen nicht, weil ich will gar nicht, dass da irgendjemand draufklickt oder so. Aber ja, also diese Bilder könnt ihr wirklich vergessen. So, aber wir sind in Deutschland ja oft so in dieser, ich sage mal, der dritte Kategorie. Also auch das ist völlig jetzt meine eigene Definition. Ne? Und da muss man sagen, dass eben sehr, 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 sehr negativ alles berichtet wird. Also es gibt quasi keine Headline, die nicht irgendwie in den negativen Kontext gerückt wird. Ja, aber so kann natürlich kein gutes Bild entstehen. So, und dazu kommt, dass einige Leute, die auch mit China zu tun hatten, die in China waren, auch eher negativ mittlerweile sind. Da wäre vor allem eine Person zu nennen, das ist Jörg Wuttke zum Beispiel. Das ist der Präsident der EU-Handelskammer in China gewesen bis 2023. Auch jemand, der bei meinem früheren Arbeitgeber, der WSF, gearbeitet hat oder arbeitet er noch, weiß ich gar nicht. Und der ist auch auffällig negativ geworden über China. Ja, ich habe seine Berichte oft verfolgt, da zum Beispiel für die NZZ hin und wieder eine Kolumne geschrieben und fand das immer sehr, sehr gut, hab das auch verfolgt, fand das interessant, ausgewogen und irgendwann fiel auf, dass er sehr negativ über China wurde. Woran das jetzt genau liegt, das kann ich nicht sagen und ich will auch nicht über sowas spekulieren. Ich schätze mal, dass da irgendwas vorgefallen ist, was ihn dazu plötzlich bewegt hat, weil nur allein Covid, sorry, so arg hat sich China im Nachhinein ja nicht verändert. Natürlich an der einen oder anderen Stelle illiberal und wahrscheinlich auch frustrierend, aber warum er zum Beispiel plötzlich so negativ über China geschrieben hat und mein Gefühl hat, es war so ein bisschen was Persönliches, weiß ich nicht. Aber er ist natürlich jemand, der eine unglaubliche Reichweite hat, ein unglaubliches Standing. Und wenn solche Leute auch noch sozusagen nicht nur von China abrücken, sondern auch immer mehr dagegen schießen, dann habe ich wirklich diese Kombi. Politiker, Denkfabriken, Medien und im weitesten Sinne Lobbyisten, die sich alle sozusagen gegen China positionieren. Und dann habe ich natürlich ein Problem, denn wer soll denn noch im Prinzip dann überhaupt ein ausgewogenes Bild über China liefern? Denn machen wir uns nichts vor, Leute wie ich haben natürlich eine ganz geringe Reichweite. Und es gibt, ich erfolge das ja, viele Experts, also Experts sind ja Leute, die dauerhaft oder vorübergehend sozusagen ihr Land verlassen und irgendwo anders leben. Oder gibt es in China natürlich viele Deutsche, ja, die sehr, sehr zufrieden hier leben. Aber die haben natürlich nicht wirklich Gewicht, also wäre maximal in der Summe. Aber wenn man die so verfolgt, das mache ich ja zum Beispiel bei LinkedIn, gibt es viele Leute, die eben berichten und so weiter. Aber das ist eben niemals was, was jetzt bei uns groß ankommt, ja, im Vergleich zu irgendeinem einzelnen Blatt oder zu einem Politiker, ganz klar. Und das sind viele Leute, die in China nach wie vor sehr, sehr glücklich sind. Gerade von denen, die sehr lange in China leben, haben viele China nicht den Rücken zugewandt, sondern sagen nach wie vor, dass sie hier ein sehr, sehr gutes Leben haben. Und diese Leute haben Optionen. Die könnten relativ schnell weg, wenn sie wollten, machen sie aber nicht und versuchen auch das kriegt man auch mit, ausgewogen über China zu berichten, so wie ich letztendlich auch. Natürlich, wenn wir hier in China leben, das ist ja wohl auch klar, dann haben wir gewisse Sympathien für China, würde auch sonst keinen Sinn machen. Aber wir versuchen das eben auch ein Stück weit objektiver darzustellen. So, woran liegt es jetzt aber, dass im Prinzip dann alle plötzlich in diese Kerbe schlagen, alle sozusagen negativ über China berichten, außer dieser kleinen sozusagen Enklave hier an Deutschen, die sich irgendwie medial versucht, ein bisschen zu distanzieren und hier aus China sozusagen als Einzige, die eigentlich vor Ort sind, wirklich ein gutes Bild zu kreieren oder sagen wir mal ein realistisches. Muss ja nicht notwendigerweise gut sein. Und da finde ich eine Theorie ganz interessant, die ich vor einigen Monaten gelesen habe, und zwar in einem Buch von Harald Welzer und David Precht. Und da geht es so ein bisschen darum, wie eben Medien ihre Meinungsmache sozusagen in die Welt tragen. Die vierte Gewalt heißt das Buch. Ich fand das ziemlich gut und vor allem erkenne ich es bei China halt wirklich relativ stark wieder. Ja, ich stimme auch nicht mit allem überein, aber im Prinzip sagen sie relativ klar, dass Leitmedien natürlich integrativ, inklusiv sein sollten und der Öffentlichkeit auch erlauben sollten, sich sozusagen selbst ein Bild zu machen, zu beraten. Und das ist natürlich, ich habe es gerade erwähnt, beim Handelsblatt mit der Überschrift China will Europa spalten, ist natürlich schon ganz klar, wo buchstäblich hier die Reise hingehen soll. Das ist eigentlich schon eine klare Wertung in der Überschrift. Hat nichts mit damit zu tun, dass ich Inhalte sauber kuratiere und dann dem Leser so ein bisschen was überlasse. Und sie kommen in ihrer Analyse zu dem Schluss, dass Medien nicht vom Staat irgendwie gesteuert werden. Das sagen ja auch viele. Das glaube ich persönlich übrigens auch nicht, also in Deutschland nicht. Ja, sondern sie sagen im Prinzip, die Berichterstattung ist halt unglaublich einheitlich, führt zu einer gewissen Konformität. Und das liegt daran, dass eben die Konkurrenz sehr, sehr hoch ist und dass die Medien dadurch alle sozusagen eine einheitliche Berichterstattung haben letztendlich, ja, sich im Wording zwar versuchen zu übertrumpfen, aber die Berichterstattung relativ gleich ist. Sie sprechen davon der Indexierung, einem Cursorstreben, und sie sagen, dass die Leute im Prinzip dadurch keinen großen Spielraum haben, sich eine eigene Meinung zu schaffen. Obwohl viele Leute oft zu gewissen Themen eine andere Meinung haben oder vielleicht auch gar keine. Ich glaube, bei China ist es so, viele hätten eigentlich gar keine große Meinung oder eine etwas differenziertere Meinung, ja, oder kein klares Bild. Aber aufgrund der Berichterstattung in eben eine Richtung mit dieser Indexierung ist relativ klar, dass die meisten, wer sich nicht wirklich tiefer damit beschäftigt und zum Beispiel Inhalte wie diesen Kanal konsumiert, alle anderen, ist ja völlig klar, du kriegst ja nur dieses eine Bild geliefert. Das sollte eigentlich so nicht sein. Aber eben aufgrund dieses Strebens nach Reichweite und weniger nach Relevanz hast du genau dieses Problem, dass wir eine sehr einheitliche mediale Berichterstattung haben, und das ist in dem Fall nicht unbedingt positiv. Denn, seien wir mal ehrlich, wenn ich eh nur noch eine Meinung irgendwie habe, also nur ein Bild darstelle, ja, dann brauche ich auch im Prinzip nicht mehr verschiedene Berichte und Blätter. Ist ja eh klar. Im Prinzip alle haben ein relativ einheitliches Bild, was sie dann sozusagen visualisieren und präsentieren. Und das ist sicherlich das Problem, dass hier das Ausgewogene völlig fehlt und man sich natürlich umgedreht auch an gegenseitig orientiert. Ja, also es ist dann so, wenn die Mädchen diesen sozusagen politischen mittleren Cursor finden, dann orientiert sich die Politik auch daran. Dann wird eben geguckt, oh, okay, China negativ, damit gehe ich jetzt auf Stimmenfang. Ja, das machen ganz viele. Die hauen hier noch mehr mit drauf, weil sie ohnehin wissen, China wird ein Stück weit unpopulär. Hängt auch natürlich mit den Dingen zusammen, die ich genannt habe, Konkurrenz und so weiter. Und dass sich dann im Prinzip so ein Kreislauf entwickelt, dass die Politik sich daran bedient, ist gut für uns, können wir voll draufhauen. Die Medien sagen, okay, bleiben wir drauf, weil ganz klar, China ist die Ampel weiterhin auf Rot. Und so bespielen wir das. Und das ist aus meiner Sicht schon irgendwo ein Problem. Also erstmal würde ich sagen, es ist schade, weil wir ein völlig verzerrtes Bild von der Realität bekommen, was übrigens andere Länder so nicht haben. Die sehen China nicht so kritisch. Die sehen China entweder neutraler oder haben zumindest auch, gerade in Asien, ja, ist es nicht so, dass China als Bedrohung von allen wahrgenommen wird, sondern von den meisten, um ehrlich zu sein, eher als Chance. Deshalb sind hier trotzdem relativ viele Asiaten auch unterwegs, ja. Also fassen wir das nochmal zusammen. Der Grund, warum ich in Deutschland eine besondere Sinophobie ausmache, wie ich es nenne, also eine China-Angst, um es trivial auszudrücken, ist zum einen der Kohärenzgedanke, der ein Stück weit nachvollziehbar ist. Das andere ist sozusagen das Tanzen nach der USA-Pfeife. Und das dritte ist die eben angesprochene Indexierung, eine sehr einheitliche Berichterstattung. Mit anderen Worten, es fehlen hier absolut die Gegenpole. Und das ist natürlich etwas, an dem ich persönlich arbeite, wo ich aber auch weiß, da bin ich ganz realistisch, ich alleine werde jetzt hier nicht irgendwie ein besseres China-Bild für die Mehrheit der Menschen ermöglichen. Ich denke, da müssen schon auch Leute auf anderen Ebenen gewisse Dinge ändern oder vielleicht auch einfach mal weglassen. Es reicht ja manchmal schon, wenn man gewisse Aussagen nicht tätigt. Es geht ja nicht darum, dass jetzt plötzlich, unsere Regierungsverantwortlichen mit China-Flaggen rumrennen oder China irgendwie großartig abfeiern. Darum geht es mit Sicherheit nicht. Es geht ja eher um die kleinen Dinge, dass man eben China nicht so dämonisiert, wie man es teilweise macht, was aus meiner Sicht abwegig ist. Und wie gesagt, die Leute, die hier vor Ort sind, komischerweise haben alle ein relativ gutes Bild von China und die ja schon länger leben. Und das kann ich auch schon mal sagen, wenn ich jetzt unterwegs bin die Tage. Ich werde nämlich in den Norden von Guangdong fahren und in den Süden von Fujian. Das sind ja die Provinzen hier an der Ostküste. Und in Xiamen werde ich auch jemanden besuchen, einen Politikwissenschaftler, der aus meiner Sicht einer der wenigen ist, der sehr, sehr ausgewogen über China berichtet. Der hat auch immer wieder Artikel im Fokus zum Beispiel. Werde ich dann wahrscheinlich in der nächsten Episode ein bisschen genauer darüber berichten, wie wir uns da austauschen. Ich besuche den nur ganz kurz in Xiamen. Und danach geht es für mich am Wochenende weiter nach Zhaozhou. Das wird keinem von euch was sagen. Das ist da wirklich ganz im Norden von Guangdong. Eine sehr, sehr tolle Stadt, die super interessant ist und vor allem fürs Essen bekannt ist. Und das ist eine Stadt, die fast kein Ausländer besucht, sondern eben nur die Chinesen kennen, die aber durchaus historisch eine Relevanz hat. Und das sind genau die Städte, die ich mir öfter anschaue. Auch darüber würde ich berichten, wenn es denn interessant ist. Also ganz wichtig, ich erlebe hier wirklich sehr, sehr viele Dinge. Und man muss dann immer filtern, was ist eigentlich für mein Publikum relevant, was ist einfach nur nice to know, was ist wirklich wichtig auch für euch oder was interessiert euch besonders. Da muss ich jede Woche wieder neu schauen. Und ja, das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Und nochmal der Hinweis, solche Themen sind unglaublich wichtig. Gerne auch mal teilen auf irgendeiner Plattform, die dir so einfällt. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Xia. Hui. Xia.